Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ja, hier im Hintergrund krächzt der Eichel her, der kündigt mich schon an bei den Waldbewohnerinnen und Bewohnern. Heute wieder Waldaktuell. Und ihr hört es ja schon, ich gehe in den Wald raus, schließe mal hier unser Forsthaus-Gartentürchen auf. Ja. Und schon bin ich an meinem Podcast-Studio, dem alten Buchenwald. Um den geht es heute auch wieder. Aber nicht nur. Also, was haben wir heute mit an Bord bei Wald aktuell? Wir haben bizarre Statements aus der Forstlobby-Richtung. Dann haben wir ein tolles Forschungsergebnis, was zeigt, wie nachtragend Bäume sind. Ja, geht der Radau schon wieder los mit den Eichelhähren. Das ist übrigens der Grund, warum die bei Jägern nicht so beliebt sind. Weil die ankündigen, ne? Und sagen, hey, Achtung, da kommt ein Mensch, ne? Ja, schweres Gezeter hier. Ja, ist nur der Peter, ihr könnt euch wieder beruhigen. So, was haben wir gehabt? Also, die Buchen sind nachtragend. Gibt es eine schöne Studie dazu. Und wir werden uns heute mal über Wisente und Elefanten unterhalten. Und ganz am Schluss beantworte ich natürlich noch eure Zuschriften. Sind ja wieder einige reingekommen. Wisst ihr, wie immer, unter podcast@wohlebens-waldakademie.de könnt ihr mir gerne immer schreiben und ich beantworte die Post dann in einer Folge von Wald aktuell. Okay, wir fangen mal mit den Nachrichten aus der Forstlobby an. Ich weiß, das ist dann oft auch so negativ, aber es ist aber auch wirklich, was da teilweise durch die Presse geistert an Statements aus dieser Richtung. Das ist halt auch mehr als verwunderlich und übrigens auch negativer, als es draußen im Wald ist. Aber da wollen ja Leute so ein bisschen ihre Interessen umsetzen. Also, wir starten mal mit Meldungen, die jetzt gerade wieder in den letzten, ich würde mal sagen, 2-3 Wochen rumgegeistert sind. Ich hocke mich mal hier an eine alte Buche. Und was war der Inhalt dieser Meldung? Der Inhalt war, wir müssen uns von unseren heimischen Baumarten verabschieden. Wir müssen die Wälder umbauen. Wir müssen ihnen bei der assistierten Migration helfen. Ein wirklich fieser Begriff. Assistierte Migration heißt ja eine Wanderung, bei der man hilft. Allerdings ohne zu fragen, ob die Wandernden überhaupt wandern wollen. Also gibt es ja so schlechte Witze auch, ne? Von einer alten Dame, der man über einen Zebrastreifen hilft und auf der anderen Seite sagt sie, ich wollte gar nicht rüber. Also, wie ist denn der Status quo? Also Forstlobby, forstliche Forschungseinrichtungen, die häufig übrigens ja zu den Forstverwaltungen gehören, in Klammern, das sind die größten Holzverkäufer in Deutschland, die sagen, die Wälder leiden unter dem Klimawandel und zwar so stark, dass sie ohne unsere Hilfe nicht überleben werden. Ohne unsere Hilfe heißt, wir tauschen das Inventar aus, auf gut Deutsch gesagt, ne? Die bisherigen Bäume schaffen es nicht mehr, zumindest teilweise nicht mehr, die müssen ausgetauscht werden gegen fremde Baumarten oder gegen Baumarten derselben Art, aber weiter aus dem Süden, die haben sich da schon angepasst und so weiter und so fort. Wenn ihr aufmerksam zugehört habt in den verschiedenen Folgen, dann wisst ihr, das funktioniert alles so nicht oder zumindest erwiesenermaßen noch nicht. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass alles, was aus dieser Richtung bisher kommt, noch nie so richtig funktioniert hat. Also Fichten sterben hier seit 200 Jahren ab durch Borkenkäfer und der Klimawandel verschärft das. Aber in diesen Meldungen taucht, ich habe es extra nochmal durchgeguckt, nie als Ursache die Forstwirtschaft auf. Also sagen, Moment, auf der Hälfte der Fläche in Deutschland haben wir nicht heimische Baumarten. Das ist doch wohl Forstwirtschaft, das kann ja nicht Natur sein. Und die sterben auch vorrangig ab. Interessant. Und die heimischen Baumarten, die sterben vorrangig dort ab, wo stark Holzeinschlag stattfindet. Das ist auch in einem Interview entlarvend. Wir verlinken euch das mal hinten drin. In der Zeit, da redet zum Beispiel der Leiter des Thünen-Instituts, Andreas Bolte, davon, dass man sich eben daran gewöhnen muss, dass in Zukunft mehr Laubholz dasteht. Hey, nicht Laubbäume. Es geht also um Holz. Ne, das ist wirklich so, als wenn wir, das ist völlig bizarr, als wenn wir sagen würden, man muss sich in Zukunft daran gewöhnen, dass wir im Wald mehr Vogelfleisch haben und nicht Vögel. Ich finde das sehr, sehr entlarvend, so eine Sprache. Gut, also diese Meldungen sind jedenfalls rumgegeistert, mehrere, und das hat mich mal wieder geärgert, weil eben Forstwirtschaft dort nicht als Ursache, möglicherweise sogar als Hauptursache auftaucht. Wie sehr das zusammenhängen kann, das zeigt, und jetzt kommen wir zu der Meldung der nachtragenden Buche. Also wir haken es jetzt mal ab mit diesen bizarren Meldungen der Forstwirtschaft. Ne? Nicht zu viel Negatives, es kommen ein paar schöne Sachen noch, keine Sorge. Aber jetzt schauen wir mal uns die Buchen an. Häufig wird Wirtschaftswald mit geschützten Flächen, ich bin ja auch gerade in so einer geschützten Fläche hier, verglichen. Und die geschützte Fläche wird quasi als Urwald gleichgesetzt. Also da kann der Wald ja machen, was er will. Und wenn es dem da schlecht geht, dann ist es ein Zeichen dafür, dass die Baumart hier insgesamt Probleme hat. Und dazu schauen wir uns halt die Buche an und reisen in den Solling. Dort gibt es ein Schutzgebiet, wo, ich glaube, so ungefähr seit 50 Jahren oder so, 40, 50 Jahren, die Buche nicht mehr angetastet wird. Und trotzdem ist eine ganze Ecke, eine ganze Reihe von Bäumen in den Trockenjahren 18, 19, 20 abgestorben. Und da sind Forstwissenschaftler, die sind ja nun häufig doch relativ einseitig unterwegs, aber in dem Fall haben sie wirklich für sie selber eine sehr überraschende Entdeckung gemacht, weil sie ja eigentlich gedacht haben, also denen müsse es ja da besonders gut gehen, die sind ja da geschützt, können machen, was sie wollen, können sich endlich wieder frei entfalten, und trotzdem sind da welche abgestorben, und zwar etliche. Und dann hat man mal nachgeschaut im Holz an den Jahresringen. Da kann man immer sehr gut sehen, wie geht's denn den Bäumen oder wie ist es denen ergangen. Jahr für Jahr für Jahr. Und da ist man drauf gestoßen, dass es möglicherweise, also dieses überraschende Absterben in Schutzgebieten, zwar auch natürlich auf die Hitze und Trockenheit zurückzuführen war, aber dass eine Grundursache wohl in einem starken Holzeinschlag vor 60 Jahren lag. 60 Jahre zurück. Vor 60 Jahren, dann glaube ich nochmal vor 40 Jahren, verlinken wir euch auch diese Studie. Könnt ihr mal selber nachschauen. So, und unter diesem Holzeinschlag viele Jahrzehnte zurück, also mal grob ein halbes Jahrhundert zurück, leiden die Buchen noch heute, und dadurch sterben sie heute, obwohl schon seit Jahrzehnten geschützt, schneller ab. Und das hätte man sonst einfach auf den Klimawandel zurückgeführt. Ne? Tatsächlich war eine der großen Ursachen der starke Holzanschlag. So, wie ist das gekommen? Das Erklärungsmodell, wie man sich das dann vorstellt. Wenn man Holz einschlägt, also Bäume fällt, Holz einschlagen, hört sich auch doof an. Ich bin halt auch noch in meinem alten Fachjargon drin. Wenn man Bäume fällt, absägt, dann kommt Licht in den Wald, die Nachbarbäume versuchen, das zu schließen. Man denkt ja immer, hey, die freuen sich, die können jetzt... Die können endlich mehr Zucker produzieren, die können endlich Raum nutzen, die sind endlich die Konkurrenz los. Nun wisst ihr ja auch wahrscheinlich schon, dass Bäume zusammenarbeiten, sich gegenseitig unterstützen, dass Wälder sogar Regenwolken erzeugen. Und dass Bäume sich gerne diesen Platz nehmen, ist nur eine Hypothese. Bewiesen ist das noch gar nicht. Sie tun das, sie nehmen sich diesen Platz, aber es kann ja auch daran liegen, dass sie so schnell wie möglich diese Lichtlücke wieder schließen wollen für die Gemeinschaft. Denn Licht am Boden bedeutet ja nicht nur, dass der eigene Nachwuchs wächst, sondern auch ganz viel Kräuter, Gräser, und dass dann viele Pflanzenfresser in den Wald kommen, und das wollen Bäume ja nicht. Licht ist ja ihre Waffe, also Lichtmangel, Dunkelheit am Boden ist ihre Waffe, Pflanzenfresser loszuwerden. Ja, auch darüber haben wir uns ja hier schon unterhalten. So wehren Bäume große Pflanzenfresser ab durch Lichtmangel am Boden. So, jetzt kommt da jemand mit einer Motorsäge, sägt da alles ab im Umfeld eines großen Baumes, und da versucht er, diese Lücke schnell wieder zu schließen. Das wird bisher immer interpretiert als, der Baum will schneller wachsen, will sich den Platz nehmen. Aber es kann, das ist meine Hypothese, ja auch genau umgekehrt sein, dass der Baum versucht, diese Lücke so schnell wie möglich zu schließen, damit die Pflanzenfresser draußen bleiben und damit das Waldklima gewahrt bleibt. Damit es allen gut geht, nicht nur ihm selber. Und dass Bäume daran ein Interesse haben, das sieht man übrigens bei diesen alten Stümpfen, die mit versorgt werden. Alte Baumstümpfe ohne ein grünes Blatt. Was wollen die für die Gemeinschaft noch tun? Und selbst die werden mit versorgt. Also die Gemeinschaft versorgt sich gegenseitig. Das ist gut nachweisbar. Dazu gibt es schöne Studien. Und es kann eben auch damit zusammenhängen, dass die Kronen sich so schnell, die Lücken so schnell geschlossen werden von den Nachbarbäumen, weil die diese günstigen Bedingungen erhalten wollen und nicht, weil sie selber möglichst schnell dick und fett werden wollen. Das ist übrigens ein Resultat davon. Das kann der Baum natürlich dann nicht mehr vermeiden. Große Krone bedeutet automatisch auch viel mehr Zuckerproduktion, bedeutet automatisch ein schnelleres Wachstum. Das muss er auch haben, sonst kann er die Lücke ja nicht so schnell schließen. Das kostet ja Kraft. Also das ist ein, da kommt wirklich was in Gang. So, und das ist genau das Problem, das haben die auch rausgefunden bei dieser Studie. Die ist, glaube ich, von 2022. Da haben die rausgefunden, dass diese Bäume dadurch auch ihren Wasserverbrauch massiv angekurbelt haben. Ist ja auch logisch, ne? Also großer Baum verbraucht mehr Wasser. Größeres Wurzelsystem pumpt also gewaltige Mengen an Wasser jetzt durch seine Adern. Das hat er früher nicht gemacht. Also in einem intakten alten Wald, so wie ich jetzt hier sitze, machen Bäume keine große Krone. Brauchen die ja gar nicht. Es geht ja gar nicht darum, individuell möglichst auf Kosten anderer sich breit zu machen, das wollen Bäume ja gar nicht. Zumindest die Buchen hier nicht. So, also jetzt hat man also die Konkurrenz weggemacht, der Baum ist groß geworden, hat die Lücke geschlossen, ne, um das alles wieder zuzumachen. Oder, wenn man der Forstwirtschaft folgt, um egoistisch möglichst schnell dick zu werden, spielt auch keine Rolle. Dieser Baum hat jetzt zeitlebens einen erhöhten Wasserverbrauch. Und er kommt nicht mehr runter von dieser Rille, denn er kann ja die Krone in Trockenjahren nicht einfach verkleinern. So, und das ist genau der Punkt. Diese Bäume werden quasi zu, jetzt sagen wir mal böse, Wassersäufern erzogen oder gemacht. Ne? Werden dazu gemacht. Ne? Vielleicht opfern sie sich auch auf für den Rest des Waldes und machen eine große Krone und verbrauchen dann sehr viel Wasser. Und jetzt kommt ein Trockenjahr. Und, oh je, er kann nicht mehr auf die Bremse treten und stirbt, ne? Weil er verdurstet. Und das scheint die Ursache im Solling gewesen zu sein. Dass also Forstwirtschaft, selbst wenn sie schon sehr, sehr, sehr lange zurückliegt, heute plötzlich den Bäumen auf die Füße fällt. Und da kommt natürlich der Klimawandel ins Spiel. Also der Klimawandel spielt bei dem ganzen Baumsterben da draußen eine sehr große Rolle. Und jetzt kommt das große Aber. Er verschärft die massiven Schäden, die Forstwirtschaft angerichtet hat. Also die Bäume sind quasi völlig krank, nicht mehr leistungsfähig und so weiter. Und jetzt kommt der Klimawandel mit Hitze und Trockenheit und dann sterben die halt. Ne? Während gesunde, intakte Bäume in gesunden, intakten Waldökosystemen damit noch wenig Probleme haben. Das kann man überall beobachten. Und das, jetzt kommen wir wieder zurück zu dem Zeitungsartikel am Anfang, das taucht in diesen Meldungen überall nicht auf. Da heißt es immer nur, der Klimawandel, das wandelt sich so schnell, die Wälder sterben, also müssen wir ihnen bei der assistierten Migration helfen und tauschen das Inventar aus, sprich die Bäume. Ne? Nach dem Motto, selber schuld, dann haut doch ab und wir pflanzen jetzt hier einfach was anderes. Jetzt mal ganz, ganz grob vereinfacht dargestellt. Okay, damit machen wir mal einen Haken dahinter. Das ist ein Thema, das nervt einfach nur. Ne? Klar, wie gesagt, wir müssen was für die Umwelt tun. Wir müssen vor allem den Klimawandel endlich bremsen und das Verbrennen fossiler Rohstoffe jetzt und natürlich auch von Holz schleunigst beenden. Aber jetzt an den Waldökosystemen rumdoktern lassen von Leuten, die bisher eigentlich nur bewiesen haben, dass sie das Waldsterben beschleunigen. Also das finde ich, ja, das verdirbt mir manchmal ein bisschen die Laune. Aber gut, ich sitze ja hier in einem schönen Wald. Übrigens ganz wichtig, auch für euch. Erdet euch ab und zu. Ne? Sucht euch ein schönes Plätzchen. Ich kann übrigens auch Forstwirtschaft manchmal, so schwer wie es mir fällt, ausblenden. Ich habe natürlich das größte Glück, dass ich jetzt hier in einem, das ist ein Urwaldschutzgebiet, ein Wald, der sich zum Urwald entwickeln darf. Ne? Das machen wir auch in der Waldakademie. Sucht euch mal so ein Fleckchen raus. Das gibt es überall noch. Kleine Waldflecken, so verwunschene Ecken. Ah, einfach mal hinsetzen. Einfach mal erden. Hey, diese kleine Kugel hier, diese Erde, die wird noch viele, viele hunderte von Millionen Jahren Leben tragen. So ganz genau weiß man das nicht. Also mindestens 1 Milliarde Jahre. Ist ja auch völlig wurscht. Auf jeden Fall unendlich lang. Und das geht weiter. Es geht nur darum, dass wir jetzt mit unserem, wir als Elefant im Porzellanladen, nicht zu viel Arteninventar zerdeppern, dass sich das halt vernünftig und vor allem sehr schnell wieder erholen kann. Und da sind wir noch. Wir sind noch so weit, nach allem, was wir wissen. Wir wissen ja leider oder zum Glück sehr vieles nicht. Aber noch, nach heutigem Stand, sind auch die heimischen Wälder durchaus in der Lage, sofort durchzustarten und ganz gewaltig zurückzukommen. Und das muss man sich immer wieder klar machen in so schönen kleinen Refugien. Einfach mal durchschnaufen, auch mal riechen, wie riecht der Wald, die Kühle auf der Haut spüren. Hey, heute ist ein heißer Sommertag und hier ist, ich friere fast hier im T-Shirt. Weil Buchen, alte, übrigens Buchenwälder, wenn ich von Buchenwäldern rede, es sind ja immer Dutzende von Baumarten beteiligt. Buche ist ja nur Leitbaumart, also von Leiten, nicht von Leiden. Und die machen es halt so kühl, also im Vergleich zu einer Kiefernplantage, 8 Grad kühler im Sommer. 8 Grad im Vergleich zum Freiland, 10 Grad im Vergleich zu einer Stadt, 15 Grad kühler im Durchschnitt. Ist das wirklich verrückt. Und das spürt man. Spürt das mal auf der Haut. Ah, ist das angenehm. Ich sitze hier gerade, also ich genieße das einfach. Die Ruhe. Ja, so ein paar Vögel im Hintergrund. Ganz cool. Im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt kommen wir aber zu den versprochenen Wiesenten. Ja, die Wiesente, das ist eine ganz verrückte Art, spielt ja in Deutschland noch keine große Rolle, ist aber eine heimische Tierart. Übrigens das größte Landsäugetier, was wir haben, ist verwandt mit dem amerikanischen Bison, ne, heißt auch europäischer Bison, und ist ein bisschen kleiner. Irgendwie ist bei uns alles kleiner. Ne? Also die Hirsche sind kleiner, die Elche sind kleiner, die Bären sind kleiner, die Bisons sind kleiner. Ich weiß gar nicht, warum. Warum ist in Europa eigentlich alles kleiner und in Amerika alles größer? Also so apropos, also auch beim Essen, bei den Burgern, alles ist größer in den USA. Aber die Wildtiere auch. Zumindest die großen Säugetiere sind da alle größer. Weiß gar nicht, ob das jemand weiß, warum das so ist. Gibt es bestimmt eine Erklärung. Könnte ich auch mal nachschauen, aber schreibt mir mal, wenn ihr wisst, warum da alles größer ist. Also ich, naja gut, ich schweife ab. Also, der europäische Bison, das Wiesent. Das ist das letzte Wildrind, was uns verblieben ist. Also ich komme gleich drauf, warum das hier in Wald aktuell drin ist, weil, naja, okay, eins am anderen. Also, das Wiesent, letzte europäische Wildrind, wir hatten ja auch mal den Auerochsen, hier rumkriechen, ist alles schon vor Jahrhunderten ausgestorben, abgeschossen worden, aufgegessen worden. Beim Wiesent gab es bis zum Ersten Weltkrieg zumindest im Osten, also Ostpreußen, aber auch in Polen und so weiter noch halbwegs brauchbare Restbestände, aber dann ist halt der Krieg drüber und marodierende Soldaten und Leute, die gehungert haben und so weiter, die haben die dann einfach abgeschossen, aufgegessen. Also sie waren nach dem Ersten Weltkrieg, war da Feierabend. Es haben zum Glück, weil vorher immer an irgendwelche Adelshäuser und so weiter, Zoos, keine Ahnung, Wiesente verschenkt worden sind, haben halt ein paar überlebt. Und aus denen, aus ganz, ganz wenigen, ich glaube es sind 12 oder so, stammen alle heute lebenden Wiesente ab, also in Freiheit, in den verschiedensten Populationen in Europa und auch Asien leben, glaube ich, aktuell so 7000 irgendwas Wiesente in Freiheit. Das ist ja schon mal was, aber die gehen halt alle genetisch auf sehr, sehr wenige Tiere zurück. Und das bedeutet, dass die sehr anfällig sind. Das ist, wenn irgendwelche Krankheiten kommen oder so, da gibt es halt wenig Variation. Das heißt, das trifft dann direkt alle so ungefähr. Also das ist, aber trotzdem ist es eine Erfolgsgeschichte natürlich der Wiederansiedlung von Tierarten und da kommen wir nach Deutschland. In Deutschland ist das ja auch schon mal gemacht worden, im Rothaargebirge zum Beispiel, da hat man mal ein paar Wiesente ausgesetzt, die da auch immer noch rumvagabundieren, aber natürlich ist das alles, also wenn man diese Geschichte sich anguckt, schwierig. Ich finde es ja gut, dass es mal jemand versucht hat. Aber wo leben denn diese Wiesente? Ich habe mir die mal angeguckt in Białowieża, das ist an der Grenze zu Weißrussland in Polen ein Nationalpark. Und da sieht man, da leben, glaube ich, so, weiß ich nicht, 400, 500 Wiesente. So ist uns das zumindest erzählt worden. Wir haben, ich weiß gar nicht, 3 oder so gesehen. Und was fressen die? Die fressen überwiegend Gras. Gras, Kräuter, sowas. Ne? Und zwar so viel, also 400, 500 Wiesente in diesem Nationalpark. Ich müsste mal nachgucken, wie groß er ist. Er ist schon reichlich groß, aber der ist zu klein für diese Wiesente. Ich persönlich würde mal schätzen, ich kenne keine Zahlen, vielleicht gibt es sie auch gar nicht, aber so ganz grob ein Tier pro Quadratkilometer, das wird die Natur tragen können. Also wenn die Natur das nicht mehr tragen kann, ist nicht die Natur weg, sondern der Wiesent. Ne? So funktioniert das in der Natur. Also von Natur aus ein Wiesent vielleicht pro Quadratkilometer, so ganz, ganz grob, vielleicht sogar weniger. Und da mit 400-500 Wiesenten, also der so groß ist der Nationalpark nicht, dass der das aushält. Es ist ja vor allem ein Waldnationalpark. Und jetzt wird häufig gesagt, das ist ein Waldrind. Das sehe ich nicht so. Das sieht man ja am Futter. Wiesente fressen überwiegend Gräser und Kräuter. Die wachsen in geschlossenen Urwäldern nicht. Die wachsen in Randbereichen, die wachsen vielleicht mal in einer Lücke. Ne, wenn mal ein Sommergewitter, weiß ich nicht, 10 Buchen und Eichen und keine Ahnung was gefällt hat, da kommt dann mal für ein paar Jahre auch ein bisschen Gras und Kräuter auf. Da kann ein Wiesent auch mal ein bisschen fressen. Aber das Hauptfraßgebiet für Wiesente ist meiner Meinung nach, sind das Flusstäler. Jetzt laufe ich mal ein bisschen hier, meine Beine schlafen schon ein. Das sind Flusstäler, in denen das Treibeis früher so halboffene Landschaften geschaffen hat. Es ist also nicht unbedingt nur das Hochwasser, sondern tatsächlich das Treibeis. Im Winter sind ja früher alle Flüsse zugefroren, dass sie nicht mehr zufrieren. Das ist übrigens nicht nur der Klimawandel, sondern das sind die Kraftwerke an den Flüssen. Die heizt das Wasser auf. Ich glaube, der Rhein ist das letzte Mal Anfang der 1960er Jahre zugefroren, wenn ich das richtig erinnere. Also war ich bin ja erst 64 geboren, also ich kann mich da an gar nichts erinnern. Also in Bonn am Rhein, aber ich weiß nichts von Eis. Und das ist zugefroren und im Frühjahr. Und dann gab es Schneeschmelze, Hochwasser und die Flüsse brachen auf. Das Eis brach auf und diese riesen Eisschollen, tonnenschwer, rauschten mit einem Wahnsinnstempo durch die Auwälder und haben alles abrasiert, was, keine Ahnung, arm, dick war oder dünner. Ne? Also das heißt, Baumnachwuchs kam da teilweise gar nicht auf. Und da in solchen Bereichen, also ansatzweise sieht man das noch in der Elbtalaue, da sehen übrigens auch noch Bäume, dicke alte Eichen, die noch Treibeismacken an der Rinde haben, so richtig fette, fette alte Wunden, die Treibeisschollen gegen donnert sind. Da sieht man, was die für eine Wucht hatten. Also kann man heute noch sehen an der Elbe. Wenn ihr mögt, schaut euch das mal an. Und dort werden Wiesente, aber auch Elche und alle möglichen anderen Tiere geweidet haben. Da wächst dann auch mehr Gras, Kräuter, auch so richtig fettes Zeug, ne? Also was nahrhaft ist. Aber da sitzt heute der Mensch und sagt, nö, also hier nicht. Also dass die ganzen Siedlungen in Talbereichen sind, das hängt natürlich mit der fetten Erde zusammen, die da unten ist. Die wird von den Bergen runtergespült und dann wird das immer dicker, werden die Böden immer dicker und immer nährstoffreicher und das Hochwasser bringt dann noch mehr zusammen. Das sind sehr schön nährstoffreiche Böden. Früher hat man dann nicht auf diesen Böden gesiedelt, die Leute waren nicht doof und da war auch dann das Hochwasser, sondern ein bisschen zurück im Hang sozusagen, da waren die Siedlungen. Gibt es hier bei uns zum Beispiel im Ahrtal, auch aus der Römerzeit, eine Römervilla, die hat das genau so gemacht. Schön in den Hang gebaut, den örtlichen kleinen Bach durchs Haus umgeleitet, dann hat man immer Frischwasser. Und die Felder, die lagen natürlich unten dann im Ahrtal. Und wenn es dann Hochwasser gab, naja, man war ja hoch genug. Das war dann wurscht. So hat man das früher gemacht. Heutzutage, die Siedlungen haben sich immer weiter ausgebreitet in die Täler rein. Da kann man ja auch leichter bauen, kann man auch leichter Straßen bauen, auch leichter Eisenbahnen bauen. Und jetzt sitzt der Mensch auf den fetten Ackerböden, ne? Oder auf den ehemals fetten Auwaldböden. Und da würde eigentlich gerne der Wiesent hin. Und den lassen wir natürlich nicht mehr dahin. Den setzen wir stattdessen irgendwo in den Mittelgebirgen aus und dann hopst er da durch die Wälder, aber vor allem auch durch die Felder und ärgert die Leute. Für mich ein schönes Beispiel dafür, dass man toleranter werden muss. Also wenn wir Wildtiere haben wollen, überall auf der Welt, dann müssen wir die vor allem hier bei uns akzeptieren. Und das ist schwierig. Klar. Also wenn bei mir hier ein Wiesent im Garten stehen würde und würde alles kaputt machen, wäre ich jetzt auch mal nie so wahnsinnig erfreut. Erst würde ich mich vielleicht freuen, dass ich ihn sehe und dann würde ich denken, oh, der Garten. Aber wir müssen da toleranter werden, alle miteinander. Das war ja das schöne Beispiel aus Botswana mit dem großen Elefantenbestand. Boah, wie viele Elefanten haben die? Müsst ihr auch nochmal recherchieren. Ich stehe hier im Wald. Also ihr seht, ich mache das hier wirklich 1:1 original ohne Hilfsmittel. Alles aus der Erinnerung raus, aber ich glaube, so die Größenordnung stimmt, 130.000 Elefanten oder sowas in Botswana. Ich glaube, das ist der größte Elefantenbestand in Afrika und vielleicht sogar weltweit. Nicht gefährdet und da gibt es ja ein bisschen Trophäenjagd, um das gegenzufinanzieren. Die Elefanten trampeln ja den Leuten die Felder platt und die Leute haben dort weniger Geld als zum Beispiel ich hier mit meinem Forsthaus, wo ich schon um meinen Garten weinen würde. Denen werden die Maisfelder platt getrampelt. Und die müssen das halt tolerieren, ne? Weil der Elefant ist geschützt. Ein paar Exemplare dürfen geschossen werden, werden verkauft an Trophäenjäger. Ich finde das ekelhaft, ich muss ganz ehrlich sagen. Aber wenn das deren Weg ist, die Elefanten so zu schützen, dass sie nicht mehr gefährdet sind in Botswana, dann kann ich sagen, okay, dann ist das ein Preis, den man zahlen kann. Ne? Da würde ich Ihnen gar nicht reinreden wollen, aber genau das machen Deutsche. Und das war ja der Grund, warum der Präsident von Botswana gesagt hat, nehmt doch 20.000 Elefanten, wenn ihr es besser könnt. Hier, schicke ich euch, könnt ihr haben. Ne? Stand doch groß in der Presse. Will natürlich keiner. Nein, machen wir nicht. Aber wir kriegen hier noch nicht mal ein paar Dutzend Wisente über die Runden in unserer Landschaft. Die wiegen ein bisschen weniger als ein Elefant. Also ein Durchschnittswisent wiegt, glaube ich, wenn er ausgewachsen ist, so 500 Kilo oder so. Und dann gibt es hier schon Theater. Und es gibt auch Theater in Bezug auf andere großen Pflanzenfresser, nämlich Hirsche. Ich habe das ja früher selber vertreten. Hirsche müssen viel mehr geschossen werden. Die fressen die Wälder kaputt und so weiter. Hirsche machen es aber wie die Wisente. Die fressen am liebsten Gräser und Kräuter. Die wollen keine Bäume fressen. Das sind eigentlich eher Steppentiere, also Tiere der offenen Landschaft. Und ja, die würden gerne draußen grasen. Weil aber auf sie geschossen wird, verstecken sie sich tagsüber im Wald und fressen da halt an den Bäumen rum. Und das mögen viele nicht, viele Försterinnen und Förster. Ich habe das früher halt auch vertreten. Asche auf mein Haupt, war nicht gut. Und habe auch die Jäger drauf gedrängt, sag ich, schießt mehr. Ne? Die fressen hier die ganzen Bäume kaputt. Was ja auch stimmt. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, Hirsche gehören eigentlich in die offenere Landschaft. Wenn man nicht jagen würde, würden sie nicht so viel Schaden im Wald machen. Und wenn man die Wälder nicht so stark auflichten würde durch Holzeinschlag, würden im Wald selber nicht so viele Gräser und Kräuter wachsen, dass die Tiere auch im Wald alles abfressen. Also der Wald regelt das ja selber, habe ich ja vorhin schon mal gesagt. Ne? Durch Lichtmangel am Boden bleiben die großen Pflanzenfresser raus. Also das sieht man wirklich bis auf 5 Meter genau. Also ich stehe hier in diesem alten Baumreservat. Überall stehen hier junge Bäume. Ja, an einigen ist auch ein bisschen geknabbert, aber an den allermeisten nicht. Die hier schon, ich habe es euch ja mal beschrieben, halb Meter groß, teilweise schon 50 Jahre alt sind, ohne dass die in diesen 50 Jahren, also bei einem halben Meter Höhe, also ständig in Reichweite von Rehen und Hirschen, nicht angefressen worden sind. 50 Jahre lang nicht. Und hier stehen, die stehen hier in allen möglichen Größen. Also die großen Pflanzenfresser machen dem Baumnachwuchs hier nichts Nennenswertes. So, jetzt sind wir nochmal bei den Hirschen. Die werden in Bewirtschaftungsbezirken gehalten. Also es gibt Rotwildgebiete und rotwildfreie Gebiete. Ne? Und Hirsche, also Rotwild, das ist ja der Jägername. Dort, wo rotwildfreie Gebiete sind, dürfen die halt alle abgeschossen werden. Ne? Da will man die nicht haben. Ne, das wissen die Hirsche natürlich nicht. Ne? Also, obwohl die merken das natürlich schon. Obwohl es wird ja überall auf sie gejagt, auch in den Bewirtschaftungsbezirken, nur nicht ganz so hart. Sie werden quasi überall verfolgt, übrigens teilweise selbst in Nationalparks. Und Hirsche wandern eigentlich weit, weit, weit. Das sind Fernwanderwege, alte Wanderwege, seit Jahrhunderten in Betrieb. Wandern, wandern, wandern. Im Sommer hierhin, im Winter dahin. Ne? Und wenn man die in so Bewirtschaftungsbezirken halten will, das ist dann wie Viehhaltung zu Jagdzwecken. Ne? Warum ist es denn da okay und da nicht? Ne? Das ist eine rein willkürliche Festsetzung. Habe ich früher auch gedacht, naja gut, von mir aus schön wäre es, wenn es hier sogar rotwildfreies Gebiet wäre, dass wir hier nicht so viel Schäden im Wald hätten. Dafür schäme ich mich heute, das war doof. Ein Hirsch ist doch genauso Wald wie ein Baum. Und ein Pilz ist auch genauso Wald wie ein Baum. Ein Baum ist Teil eines Waldes. Und weil er nur ein Teil ist, ist der andere Teil was anderes. Nämlich Bakterien, Pilze, Insekten, Hirsche, Rehe und so weiter. Das ist alles genauso Wald. Ich habe damals nur Bäume gesehen. Ich war halt ein ganz normaler Revierleiter, ne, der halt Holz produziert hat. Aber gut, nochmal, große Pflanzenfresser, Wisente, Hirsche werden als Riesenproblem gesehen. Das Ausland findet das recht merkwürdig, was wir Deutschen hier machen. Und noch merkwürdiger ist es, dass, das muss man schon sagen, dass auf der einen Seite plädiert wird, große Pflanzenfresser abzuschießen. Auf der anderen Seite werden große Pflanzenfresser teilweise auch in den Wald gesetzt, also Haustiere nämlich. Heckrinder, Konikponys, das sind Haustiere, die so ein bisschen optisch an Wildtiere erinnern. Das sind aber trotzdem reine Haustiere. Die werden in den Wald rausgejagt und sollen da alles abfressen, um so eine halboffene Landschaft zu erzeugen. Und dann sagt man, hey, das ist doch Naturschutz. Und gleichzeitig fordern dieselben Leute den Abschuss von Rehen und Hirschen. Also wir haben wilde große Pflanzenfresser, das ist nicht okay. Setzen wir aber Haustiere ein, die so aussehen wie wilde große Pflanzenfresser, dann ist das okay. Also achtet mal drauf auf so Beweidungsprojekte mit Heckrindern oder Konikpferden. Also naja, gut. Also das ist für mich ein Widerspruch. Man sagt, Leute, also wenn ihr das gut findet, dass große Pflanzenfresser da sind, dann lasst sie doch leben. Nämlich Hirsche, Rehe, Wiesente zum Beispiel, aber gerne auch Elche. Elche hat es ja früher auch überall gegeben. Elche können doch hier mit rein. Also wir haben eine ganze Reihe von großen Tieren, die hier ihre Heimat hatten und auch gerne wieder finden würden. Und da müssen wir uns alle ein bisschen mehr Toleranz üben. Ja, da wird es auch kritische Situationen geben. Also Wildunfall mit Elch ist nicht lustig. Das ist, weil die auf so hohen Beinen stehen, klatschen die halt häufig dann durch die Windschutzscheibe. Also ist für den Elch nicht gut und für die Leute, die da drin sitzen, halt auch häufig tödlich. Also so Sachen können natürlich auch passieren. Ja, kann man entschärfen durch Langsamfahren. Also ich schweife hier schon wieder ab. Das sind alles Dinge, die kann man lösen. Die müssen wir auch lösen, weil sonst andere Länder sagen, hey Leute, warum sollen wir unsere Giraffen, Nashörner, sonst was schützen? Und ihr sagt bei euren Tieren, brauchen wir nicht, kann alles weg. Und die, die zurückkommen wollen, nee, erlauben wir nicht. Also da muss ein bisschen mehr passieren. Und jetzt gehen wir mal rein. Und bei eurer Post, da waren auch ein paar sehr interessante Fragen dabei. Jetzt bin ich wieder am Schreibtisch im Forsthaus und bevor ich mit der Post anfange, noch eine wichtige Sache. Ich hatte euch ja versprochen, dass ich mal zum Thema Ganzjahresfütterung von Vögeln im Garten nachhöre bei Jonas. Das ist unser Vogelkundler an der Waldakademie, kommt gerade auch wieder aus von einer langen Exkursion zurück zu den Vögeln des Wattenmeers. Und den habe ich gestern extra mal gefragt, sage ich, hör mal Jonas, wie sieht das eigentlich aus? Ganzjährige Vogelfütterung. Da gibt es ja ganz widerstreitende Meldungen, dass das mit diesen Meisenknödel, selbst wenn die für Ganzjahresfütterung sind, ganz schlimm ist, weil dann die Jungen, die Brut in den Nistkästen stirbt. Es gibt auf der anderen Seite, ich glaube Professor Berthold, dieser Vogelkundler, der, ich würde fast sagen, tonnenweise Vogelfutter im Garten mit Meisenknödel und so weiter macht, weil er sagt, je mehr, desto besser. Also ganz widersprüchliche Meinungen und da habe ich eben mit Jonas gesprochen und Jonas, klar, kann es auch nicht abschließend sagen, so und so ist das richtig, aber seiner Meinung nach ist es so, Vögel sind intelligent und sie brauchen Unterstützung und sie brauchen auch Fett als eine Art Flugbenzin und seiner Meinung nach sind die schlau genug, das unterscheiden zu können, was sie brauchen und was sie nicht brauchen können. Und fressen ja auch nicht ausschließlich Vogelfutter. Und vor allem sind es nur ein paar sehr häufige Arten. Also es ist jetzt nicht so, dass man da einen riesen Impact hat auf die Vogelwelt. Es sind sowieso die allerhäufigsten Arten, die da ankommen. Das sind Blaumeisen, das sind Kohlmeisen, das sind Kleiber, das sind Buntspechte, das sind Spatzen und so weiter. Das sind also ein paar sehr, sehr häufige Arten. Alle anderen Arten tangiert das sowieso nicht, weil die gar nicht kommen. Na? Also es ist nur ein schmales Spektrum unserer Vögel und davon wiederum geht Jonas aus, sie sind so intelligent, dass sie sich das holen, was sie brauchen. Und es ist einfach auch eine schöne Geste. Und es ist eine schöne emotionale Verbindung zur Tierwelt. Und selbst wenn da ein Schaden entstehen könnte, den er aber nicht sieht, würde die Freude und damit auch die Unterstützung und auch die Gesamthaltung, die man der Natur gegenüber bringt, das deutlich aufwiegen. Also lange Rede, kurzer Sinn für mich. Ich werde das weitermachen. Also ich mache das ja mit so Ganzjahres-Meisenknödeln. Da sind auch Insektenlarven drin und keine Ahnung was noch an geschälten Erdnussstückchen und sowas. Dann geschälte Erdnüsse separat noch und dann nochmal Körnerfutter separat. Und die Vögel können sich dann holen, was sie wollen. So mache ich das. Ob das richtig ist, weiß ich, das ist immer noch nicht endgültig. Aber ich gehe dann nach diesen ganzen Abwägungen und auch nach dem letzten Rat von Jonas nach meinem Bauchgefühl. Gut, in diesem Zusammenhang hat Ulrike auch noch eine Frage, wie das mit den Nistkästen ist, ob die, jetzt kommen wir in die Post, ob die jedes Jahr gereinigt werden müssen. Ich meine nicht und ich mache das auch nicht. Natürlich hat das ein paar Vorteile für die Vögel. Ne, da sind in diesen Nestern sind immer Flöhe auch drin, die kriegt ihr übrigens dann auch ab, die beißen auch. Das ist nicht so dramatisch, aber natürlich ist es dann besser. Es sind weniger Parasiten drin, wenn die Vögel nächstes Jahr reinkommen und die Nisthüllen sauber machen. Das machen die nämlich selber. Die schmeißen es raus, habe ich schon oft genug beobachtet. Und das Risiko jetzt, wann will man die denn sauber machen? Jetzt? Nach der Brut? Weil es ziehen ja jetzt auch schon Tiere ein, die Bilche zum Beispiel, eine Gartenschläfer, Siebenschläfer und so weiter, die da übernachten wollen. Also den Winterschlaf machen wollen. Oder Fledermäuse können drin sein. Oder ist eine, also es kann ein anderer Bewohner drin sein, die würde ich dann verscheuchen. Und ja, im Winter kann man es deswegen erst recht nicht machen. Soll ich es dann im Frühjahr machen? Also Siebenschläfer schlafen ja bis weit in die Brutsaison rein. Also ich, nee, ich mach's nicht. Ich denke immer in der Natur, wer macht denn Baumhöhlen sauber? Auch keiner. Haben wir übrigens auch hier in der alten Birke, die hier vor dem Haus steht, ist oben auch eine Höhle drin. Da haben auch schon Stare drin gebrütet. Die macht ja auch keiner sauber. Also, wenn man damit keine anderen Tiere stört, dann ist es für die Vögel hygienisch sicher besser. Aber wenn man andere Tiere stört, ist es halt für diese Tiere ganz schlecht. Ich mach's nicht. Gut, dann haben wir noch mal andere Artikel zum Thema. Jetzt müssen wir gerade überfliegen. Dem deutschen Wald von heute droht das Ende. Das war auf NTV Wissen. Das haben wir draußen im Wald schon beantwortet. Eine Frage von Andreas. Es beschäftigt euch halt, deswegen nehme ich es halt auch gerne auf. Sascha fragt in Bezug auf den Nationalpark Kellerwald-Edersee. Da ist jetzt im Wald, also oder soll ein Zelt- und Grillplatz gemacht werden, wo man mit offenem Feuer, also offenes Feuer machen darf und auch mit Gas grillen darf. Das ist, finde ich, nicht gut. Finde ich im Nationalpark wirklich ganz, ganz schlecht. Weil, was ist denn das für ein Beispiel? Ne? Also, dass man Zeltplätze, also Nationalpark muss man dazu sagen, da ist ja nicht alles geschützt, was ja auch okay ist. Deswegen ist es ja auch ein Nationalpark und kein Totalreservat. Ne? Also, ich glaube, so auf 25% der Fläche können auch andere Dinge stattfinden. Und es ist auch gut, Menschen sollen es erleben können. Mit dem Zelten, das finde ich völlig in Ordnung. Mit Feuer machen, das ist einfach ein falsches Signal in einem Waldnationalpark. Ne? Also würde ich persönlich auch nicht unterstützen. So, ob das Erfolgsaussichten hat, dagegen vorzugehen, weiß ich nicht. Probieren kann man es in jedem Fall. Dann haben wir noch eine relativ lange E-Mail von Rüdiger. Da geht es jetzt einfach noch mal auch wieder, es tut mir leid, dass es häufig um so viele negative Sachen geht, weil ich erzähle natürlich auch gerne positive Sachen, aber ich beantworte auch gerne eure Post. Hier geht es wieder auch um Abholzung, um Rücksichtslosigkeit, dass selbst die Gemeinde in der Brutzeit im Wald abholzen lässt. Was man da für Tipps hat, das Bewusstsein der Politiker und Politikerinnen aufzurütteln. Ja, also ich gebe mein Bestes, Rüdiger, aber man kann halt immer wieder nur darauf hinweisen oder eben auch über Bürgerinitiativen gehen, ne? Muss man ganz klar so sagen. So, Berit hat einen Vorschlag, dass ich mich an einer Initiative bezeichne, die heißt Good Cop, ne? Also an dieser Klimakonferenz COP angehängt, ob ich mich nicht dran beteiligen möchte. Auch nochmal schön, um das generell mal zu beantworten. Ich kann leider nicht mich in alle Dinge mit reinhängen, weil ich die dazu prüfen müsste. Und zwar sehr gründlich. Und dann schaue, wie teile ich meine Zeit ein, wo knapse ich was wofür ab und was geht dann eben nicht. Ne? Und ich habe im Moment wirklich Land unter, muss ich sagen, wie es ist. Ich schreibe an neuen Buchprojekten. Es wird eine Lesereise geben im Herbst. An der Waldakademie arbeite ich auch sehr viel als Dozent. Wir haben unsere eigene NGO, Wohllebenswald und Wildnis GmbH, wo wir gegen illegale Kahlschläge in Deutschland vorgehen. Mit dem Studiengang, da bin ich zwar nicht tief, aber doch auch involviert. Da gibt es auch einiges zu tun. Also ich habe im Moment so viele Projekte, ich schaffe das einfach nicht, an weiteren Dingen teilzunehmen. Es tut mir wirklich sehr leid. Umgekehrt freue ich mich natürlich, dass ihr das macht. Ne? Denn es kann gar nicht genug Initiativen geben. Dann haben wir noch eine Frage von Gunnar. Stimmt, ihr seht ja, ich gehe die E-Mails so durch, wie sie aufploppen. Nochmal mit demselben Artikel, diesmal in der Morgenpost, müssen wir uns vom deutschen Wald verabschieden? Nein, das haben wir draußen geklärt. Wir sollten uns von der Art der Forstwirtschaft verabschieden. Und in eine ähnliche Richtung geht nochmal die Frage einer Hörerin, die hier auf WDR Quarks eingeht. Ja, bei Quarks muss man sagen, die stützen sich in Bezug auf Wald und Jagd halt leider immer wieder auf dieselben Quellen, die ich hier teilweise auch kritisiere. Und dann kommen natürlich Dinge raus, die nicht, aus meiner Sicht, nicht immer ganz richtig sind. Ne?
Aber da, das kann jetzt im Detail nicht, also wenn es um Forst geht, ne, da geht es natürlich auch wieder immer um Waldumbau und solche Sachen. Naja, also da kann man geteilter Meinung sein. Meine Meinung ist da in dem Fall zum Beispiel anders. Und auch Iris weist nochmal darauf hin, nochmal auf Quarks und den Waldumbau, der da einfach anscheinend, ich habe das jetzt selber nicht gelesen, dass man den Wald, wenn man den nicht selber überlässt, dass das nicht funktioniert. Darum geht es letztendlich. Ne? Das ist natürlich Quatsch, liebes Quarks-Team. Ne? Das könnt ihr euch selber angucken. Bitte hört doch mal nach anderen Quellen nach oder reist ein bisschen rum. Ne? Ihr macht ja sonst tolle Arbeit, aber in dem Punkt seid ihr leider auf der Schiene der Forstlobby unterwegs. Das ist ja so, als wenn ihr über Tierschutz berichtet und fragt immer nur bei Massentierhaltern nach. Das wäre mir ein bisschen zu einseitig. Ne? Das ist mir auch schon aufgefallen. Ne? Also ansonsten gute Arbeit, aber da sehe ich echt Nachholbedarf. Okay, dann haben wir noch eine Frage von Dieter. Da geht es um die Frage, wo der höhere Kohlenstoffanteil im Boden verglichen mit dem oberirdischen Teil kommt. Obwohl der oberirdische Zuwachs, also bei Wäldern, ne, oberhalb der Erde weniger Kohlenstoff als unterhalb der Erde. Das ist auch noch nicht so ganz erforscht, ob wirklich der Humusanteil im Boden höher ist als das, was die oberirdische Biomasse ist. Das ist auch je nach Wald unterschiedlich. Aber oben wächst es mehr nach als unten. Das stimmt. Ne? Der ganze Zuwachs kommt ja von oben, da wo es Licht ist, wo das herkommt. Aber der Punkt ist, du hast eine Erklärung dafür, aber die ganz einfache Erklärung ist, der Boden ist wie eine Deponie. Also oben wird produziert, unten wird abgelagert und wird nicht zumindest nicht alles weiter verbraucht. Das heißt, im Boden findet eine Anreicherung statt. Und deswegen ist, je älter der Wald, das gilt zumindest für unsere Breiten, ne, einen nördlichen Laubwaldgürtel, auch den Nadelwaldgürtel, glaube ich auch, je älter der Wald, desto mehr Bodenkohlenstoff ist angereichert worden von vorigen Jahrhunderten. Ne, so funktioniert das. Dann haben wir noch mal eine Frage zum Thema Baumschulen von Doreen. Wie gut Baumschulbäume sind? Ja, also Baumschulbäume, sagen wir so, wir brauchen Baumschulbäume. Ne? Wir brauchen die für Gärten, wir brauchen die für die Stadt. Wenn man einen Baum pflanzen will, muss den irgendjemand ranziehen. Aber diese Bäume haben natürlich immer Nachteile. Ne? Das ist genetisch eingeschränktes Saatgut, weil das ist auch alles so vorgeschrieben, das von staatlich anerkannten Stellen kommt, zumindest wenn das für den Wald ist, ne, dann ist das Saatgut, was nur aus bestimmten Zuchtbeständen kommen darf. Und das ist auch jahrgangsmäßig beschränkt. Es darf immer nur aus einem Jahrgang kommen, also genetisch sehr stark eingeschränkt. Im Baumschulbeet werden die Wurzeln beschnitten. Die sollen ja nicht so groß werden. Sonst kann man den Baum nicht mehr transportieren und auch nicht mehr pflanzen. Der wird gewässert, gedüngt, steht in einem prallen Sonnenschein und so weiter und so fort. Das heißt also, der wächst eigentlich unter ganz untypischen Bedingungen auf und ist in Bezug auf die Wurzeln schon stark geschädigt, damit man ihn halt besser pflanzen kann. Ne? Und also das sind Bäume mit starken Einschränkungen. Die würde ich im Wald äußerst ungern sehen. Deswegen alles, was im Wald gepflanzt wird, kommt genau aus solchen Bedingungen und ist wirklich, wirklich deutlich schwächer unterwegs als wilde Bäume. Also bitte nicht. Aber im Garten, in der Stadt geht das halt nicht anders. Also ich könnte da auch aus Samenbäumen nachziehen, aber ist mal im Ernst. Das dauert viel zu lang, da tritt einer drauf. Ne? Das ist so ein kleiner Sämling, 5 cm hoch, da nimmt ja keine Rücksicht drauf. Da muss man schon was Größeres pflanzen. Man will ja auch, dass das schon ein bisschen schön aussieht. Ja, das ist so bei uns Menschen. Ich kann mich davon auch nicht frei machen. Ja, bei unserer Waldakademie zum Beispiel haben wir auch eine Hainbuchenhecke gepflanzt und noch ein paar Apfelbäume. Ja, die waren dann auch schon 2 Meter groß. Ne? Das ist halt so, weil wir auch möchten, dass das irgendwann mal ein bisschen fertig aussieht. Aber für die Bäume ist das eine Einschränkung. Ne? Also deswegen, Baumschulen, die können erstmal nichts dafür. Den Bedarf, den rufen wir ja ab. Und sie machen das auch nach bestem Wissen und Gewissen. Für die Natur draußen sind das aber keine geeigneten Gewächse, meiner Meinung nach. Gut, Christian fragt, also hat sich ein Stückchen Wald gekauft, alles super, die entsprechende Folge auch gehört. Ne? Also Wald kaufen geht wirklich einfach. Im Zweifelsfall wirklich mal fragen oder selber eine kleine Anzeige aufgeben, weil viele Leute, die Wald verkaufen wollen, wissen noch gar nicht, dass sie das wollen, aber die werden dann daran erinnert durch so eine Anzeige, ach stimmt, wir haben ja auch noch so einen Schnippel darum, Mensch, habe ich gar keine Lust mehr drauf, da immer gucken zu gehen und so. Und dann verkaufen die das. Ne? Haben wir gerade selber wieder gehabt, so einen Fall. Und Christian fragt, darf man wirklich Feuer machen im eigenen Wald im Hessen? In Hessen ist es laut Waldgesetz verboten. Ja, für die Allgemeinheit ist es verboten, aber da müsstest du aber nochmal genau in die jeweiligen Landesbestimmungen, in dem Fall Hessen, nachschauen. Bei der Waldarbeit ist es eben erlaubt. Also Leute, die dort arbeiten, für die ist es erlaubt. Und arbeiten heißt nicht nur Bäume absägen. Also Schutz und Erholung ist auch Forstwirtschaft. Das sind natürlich Grauzonen. Aber im eigenen Wald ein Feuer zu machen, kann streng, also ich wüsste jetzt keine Bestimmung, die dem entgegensteht. Ich bin kein Jurist, kann ich da auch nicht beraten. Aber im Normalfall ist es erlaubt. Anders kann es aussehen, wenn bestimmte Waldbrandwarnstufen ausgerufen werden und dann macht das ja auch kein vernünftiger Mensch mehr. Ne? Also nach wochenlanger Trockenheit fängt man nicht an, mitten unter den Bäumen ein Lagerfeuer in Gang zu setzen, ne? Was dann völlig außer Kontrolle gerät. Also ein bisschen gesunder Menschenverstand gehört dazu, aber dann sollte das in den allermeisten Fällen erlaubt sein. So, dann haben wir noch Dario. Dario, übrigens, ich fange mal mit dem PS an, Dario, mit 29 und einem Master und so weiter bin ich vermutlich zu alt für einen neuen Bachelorstudiengang in Eberswalde. Nö, würde ich nicht sagen. Ne? Also man ist eigentlich nicht zu alt zum Studieren, ne? Das mal nebenbei. Und es geht nochmal um ein Aufforstungsprojekt, ne, auf einer NGO und die kauft spendenbasiert Emissionsrechte auf und pflanzt Bäume, ebenfalls spendenbasiert. Das ist grundsätzlich in Ordnung, ne? Finde ich grundsätzlich gut. Es ist natürlich die Frage immer, was ist das für eine Qualität? Wird das, wenn das in Deutschland zum Beispiel gemacht wird, dann bitte nur, wenn es auf Äckern oder Wiesen erfolgt, nicht im Wald. Im Wald machen es, müssen es die Waldbesitzer selber machen und vor allem, wenn es im Wald gemacht wird, hat da ja vorher ein Kahlschlag stattgefunden. Also im Wald bitte nie Aufforstungsprojekte unterstützen. Auf der Freifläche, also landwirtschaftlichen Fläche, gerne und möglichst in Deutschland und nicht im globalen Süden. Das gibt Firmen wie Ecosia, die machen das dort sehr gut. Also Ecosia, diese Suchmaschine, könnt ihr super unterstützen. Alles bestens. Die machen das wirklich toll mit der Bevölkerung. Es gibt aber genug Projekte, die machen das quasi, das ist eine Art Landgrabbing. Die Bevölkerung wird das Land da vor der Nase weggeschnappt und dann werden da Monokulturen angelegt zur Holzproduktion. Das ist natürlich nichts Unterstützenswertes. Und schon gar nicht zur CO2-Kompensation. Man kann CO2, was man in die Luft rauspustet, nicht kompensieren lassen von Bäumen. Das geht nicht. Ganz einfach. Es ist ein wirklich komplexes Thema. Man kann auch keine Wälder schützen und sagt gleichzeitig, puste ich dann jetzt was für meinen Flug nach New York aus. Das ist ja wie eine Umwelterpressung. Ne? Also entweder ich kann nach New York fliegen oder ich holze den Wald ab. Das ist ja quasi der Deal. Also wenn ich nach New York fliege, holze ich den nicht ab. Das ist die nette Ausdrucksweise dafür. Also Kompensation finde ich schwierig. Pflanzung, ja, wenn ordentlich. Also in Deutschland Freifläche grundsätzlich und im Ausland zusätzlich darauf achten, dass die Menschenrechte gewahrt bleiben. Dann, ne, und im Zweifelsfall nutzt ihr einfach die Suchmaschine Ecosia, da kostet euch das gar nichts und die machen das, das ist ja werbebasiert, alle, ich glaube 40 Klicks oder so, wird ein Baum gepflanzt und die sind wirklich sauber. Es ist ein gutes Unternehmen. Okay, wir kommen zu Katrin. Katrin hatte zum Kühleffekt ein eindrucksvolles Erlebnis. Das finde ich auch schön. Also die hat, Katrin, du hast mal geschaut, Unterschied Sonnenschirm, alte Pinie in Südfrankreich. Ja, und hast diese erfrischende Kühle mal erlebt. Also vielen Dank für das Feedback. Ne, das kann man nur euch allen empfehlen. Noch ist es ja Sommer, macht das. Ne? Macht mal den Test Sonnenschirmschatten gegen Baumschatten. Das fühlt ihr auf der Haut, braucht ihr gar kein Thermometer. Danke, Katrin, für die Erinnerung. Fabio hat, übrigens, ihr schreibt alle vorne drin, dass ihr euch für den Podcast bedankt. Das finde ich auch ganz lieb. Ne? Das freut mich echt, freut mich wirklich sehr. Fabio wollte auch das Thema Rotwild nochmal aufgreifen. Das habe ich übrigens vorhin schon gemacht. Damit ist das beantwortet. Ne? Fabio, siehst du sogar ganz ausführlich. Und Werner hat eine Frage, die ist wirklich schon fast süß. Also du hast da ein bisschen Sorge oder Angst sogar. Meine bange Frage lautet, hast du bereits eine Vorstellung, wer deine ungeheuer wichtige Mission einmal weiterführen kann bzw. möchte? Also du denkst darüber nach, also, das steht ja bitte nicht falsch verstehen. Ich hoffe natürlich, dass wir noch viele Jahre deinen Ausführungen lauschen können. Also dass ich irgendwann mal sterbe. Ja, das werde ich tun. Ne? Das ist mit großer Sicherheit so. Und dann bin ich weg. Und wer macht das dann alles weiter? Naja, ihr zum Beispiel. Ne? Das ist jetzt wirklich nicht ironisch gemeint. das macht jemand anders weiter. Ne? Und in meinem speziellen Fall, bleiben wir bei der Waldakademie, da macht das unser Sohn Tobias zusammen mit seiner Frau, die gehört ihm ja schon längst. Der ist auch dort Geschäftsführer zusammen mit seiner Frau. Ich mache ja vieles schon gar nicht mehr selber. Also das hier mache ich natürlich selber. Ich schreibe meine Bücher selber, ich mache meine Vorträge selber, ich halte meine Kurse in der Waldakademie selber. Also was ich mache, wo ich draufstehe, da bin ich auch drin, selber. Aber bei der Waldakademie, das ist ja nicht Peter Wohlebens Waldakademie, sondern Wohlebens Waldakademie. Und da macht das Tobias und Johanna Wohleben. Und das ist schon in andere Hände gelegt. Aber nochmal, man kann eh nichts festhalten. Also ganz süße Frage. Und ich habe auf jeden Fall vor, noch eine Reihe von Jahren aktiv zu bleiben. Das Schöne ist ja, dass man bei sowas gar nicht in Rente gehen kann. Also bei mir verwischt sich Beruf und Passion. Das ist mein Hobby, das ist mein Leben. Ob ich dafür mit Geld verdiene oder nicht, ist mir völlig wurscht. Ich mache das. So, bis zu meinem letzten Atemzug. Und das dauert hoffentlich noch ein bisschen. Und bis dahin bin ich mir sicher, hat sich auf dieser kleinen Kugel hier, die sich Erde nennt, schon einiges zum Besseren gewendet. Übrigens nicht durch mich. Das ist auch mein Beitrag sicher ganz klein. Jetzt kommen wir zu Erik. Erik hat eine Frage zum Thema Umgang mit dem Wald in Norwegen, Schweden. Wie das da ist? Ganz schlecht. Also Norwegen und Schweden ist furchtbar, der Waldumgang. Die haben halt eine Riesenfläche pro Kopf der Bevölkerung und dadurch haben die auch noch ein paar Gebiete, die noch ganz schön aussehen. Aber im Großen und Ganzen gehen die genauso brutal mit dem Wald um und sind uns eigentlich immer so ein paar Jahre voraus. Also diese große Harvesterwelle zum Beispiel mit diesen großen Holzerntemaschinen, das war da viel früher als hier bei uns. Und ist dann hier so 10, 15 Jahre später erst eingeschlagen. Also da kann man immer gucken, wohin die Reise geht. Und die machen ansonsten genau dasselbe. Vollflächige Befahrung, große Kahlschläge. Natürlich gibt es auch Gesetze, was da alles verhindert werden soll. Und das passiert natürlich nicht. Im Gegensatz zu uns haben die noch ein paar Urwälder. Die werden aber auch zu großen Teilen abgeholzt. Aber auch da gibt es natürlich Umweltbewegungen. Ne? Da gibt es tolle Leute, wie zum Beispiel Sebastian Kirpu. Das ist ein Biologe, mit dem ich befreundet bin, der da schon einiges für den Waldschutz erreicht hat und mir tolle, tolle Sachen zeigen konnte in Schweden. Unter anderem waren wir mit ihm bei der ältesten Fichte der Welt, bei diesem Ultiko, bei diesem rührenden Baum. Ja, also in Skandinavien ist nicht alles besser, auch wenn der Pippi Langstrumpf wohnt. Dann hat Sigrid noch eine Frage zu einem FFH-Gebiet. Hessen-Forst hat da ein ganzes Waldgebiet gesperrt, weil da Bäume absterben. Da muss man sagen, Leute, ne, was machen die da wieder? Weiß ich auch gar nicht, ob das zulässig ist. Naja, ist so eine Grauzone vielleicht. Es gibt mittlerweile 3 höchstrichterliche Grundsatzentscheidungen, dass Verkehrssicherung selbst an Premium-Wanderwegen nicht erforderlich ist. Das heißt, wenn da Bäume absterben, können die stehen bleiben. Und wenn die umfallen, fallen sie um. Und wenn da jemand steht, hat er Pech gehabt, weil das ist das allgemeine Risiko, was man mit Betreten eines Waldes eingeht. Das ist sozusagen das Einverständnis. Und deswegen darf man Wälder auch frei betreten, weil die Waldeigentümerinnen und Eigentümer das dulden müssen. Dann muss man umgekehrt auch damit einverstanden sein, dass sie da nicht jeden Ast an Seite fegen. Und jetzt ganze Waldgebiete zu sperren, da muss man sagen, und gleichzeitig wird ja, ich habe es gelesen, da auch noch Holzeinschlag drin gemacht. Das Thema hatten wir doch vorhin auch schon. Ne? Man schwächt Bäume durch Holzeinschlag und sagt, oh, da sterben wir, jetzt sperren wir das Waldgebiet ab und nehmen der Bevölkerung ein verbrieftes gesetzliches Recht, nämlich das freie Waldbetretungsrecht. Also der Verursacher, zumindest Mitverursacher dieser Misere, macht dann jetzt solche Sachen. Also Sigrid finde ich nicht gut, aber im konkreten Fall wird man da nichts machen können. Das ist ja die Aufsichtsbehörde, die kontrolliert das ja selber. Luise, du fällst mit der Tür ins Haus, sagst du. Was ich von der Aussage halte, dass Pflanzenfresser, Pferde und Rinder heimische Wälder zugunsten der Artenvielfalt zukunftsfähig gestalten. Ja, ihr habt es vorhin schon im Wald gehört. Völliger Käse. Ne? Völliger Käse. Also wenn wir Haustiere aussetzen, können die nicht das Artensterben zurückdrängen. Das Artensterben können wir nur beenden, indem wir natürliche Ökosysteme sich selber wieder regenerieren lassen. Und das geht logischerweise nur ohne Eingriffe. Und große Pflanzenfresser, das Thema hatten wir ja schon vorhin mit Wiesen, mit Elch und so weiter, wie man das geschickt macht oder auch nicht geschickt macht. Liebe Luise, ne, damit war die Frage ja sogar besonders ausführlich beantwortet. Ja, ihr Lieben, damit sind wir durch für heute mit Wald aktuell. Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Und ihr seht, es fällt mir immer ein bisschen schwer, so in der Balance zu bleiben zwischen, na, wir wollen doch nicht ständig über negative Sachen berichten hier, ne? Und aber eure Fragen zeigen das ja, das beschäftigt halt sehr viele Menschen. Ne? Ihr seht es aber vielleicht auf der anderen Seite auch, dass ich das immer mit ein bisschen Augenzwinkern mache und sage, Leute, die Natur kann das noch. Also es ist nicht 5 vor 12. Es ist nicht 5 vor 12, aber trotzdem sollten wir langsam aufwachen und vor allem aufhören zu denken, wir könnten das alles regeln. Dadurch ist das ja alles erst so weit gekommen, dass wir alles regeln. Einfach ein bisschen weniger regeln, bisschen mehr unterm Baum sitzen, die Sommersonne genießen, das Spiel von Sonne und Schatten und was so durch die Baumkronen blitzt und blinkert, wenn der Wind durch die Blätter geht. Ich gucke hier gerade raus aus dem Fenster hier, passiert das nämlich gerade. Ja, und dann mal wieder erden. Also es ist nicht alles Katastrophe. Vieles, ja, vieles, aber nicht alles. Und von den vielen Katastrophen können wir einige relativ leicht beheben. Ja, und daran arbeiten wir halt jeden Tag ein bisschen. Und heute war es vielleicht allein das schon wert, schon mal ein bisschen nochmal zuzuhören bei mir. Also vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart und ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr dabei bleibt. Und nochmal, wenn ihr Fragen habt, Anregungen, könnt natürlich auch Kommentare bei den jeweiligen Portalen mit reinschreiben oder eben auch gerne eine E-Mail an mich und dann werde ich die wie gewohnt beantworten. Also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich hier auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.